Liebe Freunde, vor einem Jahr, da bin ich hier in diesem Gottesdienst öffentlich von dem Nazi aufgefordert worden, zum nächsten Muttertag über eine Frau zu predigen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Allerdings rede ich nicht nur über eine Frau, also wenn schon, denn schon, sondern gleich über mehrere. Es lässt sich aber nicht ganz vermeiden, dass auch ein paar Männer mit erwähnt werden. Also daran müssen sich die Vertreter der Frauenbewegung und Quotenregelung gewöhnen, dass es auch noch sowas wie Männer gibt. Ich kann es euch nicht ersparen. Wobei ich natürlich zugeben muss, dass die Männer nicht immer solche nette Erscheinungen sind, wie die, die ihr heute hier auf der Bühne gesehen habt und seht, sondern es gibt im Einzelfall auch ziemlich miese Exemplare. Mit so einem miesen Vertreter der Macht und des männlichen Geschlechts fange ich an. Und zwar ist das der Pharao. Das war der König von Ägypten. In Ägypten nannte man den König nicht König, sondern eben Pharao. Aber ob nun Pharao oder König, am Schluss ist es mit diesen Leuten immer dasselbe. Eines Tages, da sterben die. Und dann kommt ein neuer und jedes Mal fängt dann eine neue Zeit an. Vor 4000 Jahren, da kam in Ägypten wieder mal ein neuer, es war Ramses II., genannt der Große, der stieg auf den Thron. Und wie der nun von da oben runter von seinem Thron aus sein Volk betrachtete, da fiel ihm etwas auf. Und zwar auf den Wecker. Da waren welche in seinem Volk, die waren gar nicht aus seinem Volk. Gar keine richtigen Volksgenossen. Beim Palast gleich links um die Ecke, wo der Ortsteil Gosen anfängt, da wohnten die. Die hatten eine andere Sprache, die hatten andere Sitten, ein anderes Aussehen. Man sah denen schon an der Nasenspitze an, dass die anders waren. Die hatten alle so eine gebogene Nase. Mit einem Wort, Fremde. Ausländer. Und das passte dem Herrn Ramses nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Jedenfalls fragte er immer, was wollen denn die eigentlich hier? Wer sind denn die? Wo kommen denn die her? Das waren die Nachkommen von Josef und seinen Brüdern. Der Josef, der war aus Kana angekommen, der war dann zum Wirtschaftsminister aufgestiegen, der hatte Ägypten vor der Hungersnot bewahrt, der war die rechte Hand vom Pharao geworden und als Belohnung durfte er seine Familie nach Ägypten nachkommen lassen. Und da waren also seine 11 Brüder und deren Frauen und die ganze Mischpoche, eine Hucke von 70 Mann angereist. Fleißige Leute hatten ihren Besitz und sich selber fleißig vermehrt, waren angeschwollen zu einem ganzen Volk, dem Volk Israel. Der Pharao aber, so heißt es von dem in der Bibel, 2. Buch Mose, Kapitel 1, der wusste nichts von Josef. Der hatte keine Ahnung von den Verdiensten dieses Mannes. Der hatte keine Ahnung, was sein eigenes Volk dem Volk Israel verdankte. Der sah nur, dass die immer zahlreicher wurden und das wurde dem zu viel. Und er sprach zu seinem Volk, seht mal, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Zum ersten Mal in der Geschichte wird hier das Volk Israel als ein Fremdkörper empfunden. Zum ersten Mal taucht der unbegründete Hass gegen das Volk Israel auf. Zum ersten Mal wird der Versuch gemacht, dieses Volk zu unterdrücken. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Das erste Konzentrationslager ist eröffnet. Und es beginnt der 4000 Jahre lange Marsch des jüdischen Volkes nach Auschwitz. Aber auch nach Auschwitz und Buchenwald ist dieses Volk immer noch da. Auch heute noch, trotz allem. Wenn ich hier von dem Volk Israel rede, dann meine ich nicht bloß den Teil des Volkes, der jetzt im Staate Israel lebt, sondern ich meine das jüdische Volk als Ganzes. Die Geschichte und Existenz der Juden ist die größte Attraktion der Weltgeschichte. Israel lebt. Der Pharao, der dieses Volk schon im Keim ersticken wollte, der ist tot. Der liegt jetzt als keimfreie Mumie im Museum in Kairo. Dort ist der Herr Ramses für billiges Eintrittsgeld von jedermann zu besichtigen. Nichts weiter als eine billige Attraktion für Touristen. Der ist ganz einfach eine verschrumpelte Mumie. Der dürre Beweis für die geschichtliche Tatsache, wer sich an Israel vergreift, ist museumsreif. Ramses ist also der Erste, der den Versuch macht, mit der ganzen Macht des Staates dieses kleine Volk zu unterdrücken. Er steckt das Volk zunächst in Zwangslager und hofft, dass es sich dort durch die barbarische Knochenarbeit selber kaputt macht. Aber er muss die Erfahrung machen, je mehr man dieses Volk unterdrückt, umso mehr wächst es. Die Verfolgung macht es nicht schwächer, sondern stärker. Bisher war den Ägyptern das Volk Israel fremd und jetzt wird es ihnen unheimlich. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker vermehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam sie ein Grauen an vor Israel. Der Ramses begreift überhaupt nicht, wen er hier vor sich hat. Israel ist doch nicht irgendein Volk, sondern es ist das einzigartige Volk, das Gott auserwählt hat aus allen Völkern der Geschichte. Das auserwählte Volk Gottes, das er hütet wie seinen Augapfel. Denn so heißt es in der Bibel, so spricht der Herr, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Wer sich an den Juden vergreift, greift Gott selber an. Und deshalb geht der Kampf gegen die Juden immer ins Auge. Die Letzten, die das erfahren mussten, das sind ja wir, die Deutschen, gewesen. In zwei Punkten sind sich Ramses und seine Nachfolger alle gleich gewesen. Sie erkennen nicht, dass sie nicht gegen ein x-beliebiges Volk, sondern gegen das Volk Gottes kämpfen. Und zweitens, sie wenden im Kampf gegen Israel die barbarischsten Methoden an. Hitlers Verbrennungsöfen waren der absolute Gipfelpunkt des Judenmordes, der damals mit dem Ramses angefangen hat. Ramses entdeckt, dass er die lebende Generation nicht ausschalten kann. Und da sagt er sich, da muss ich denen eben den Nachwuchs abschneiden. In den nächsten Tagen erhalten die beiden Hebammen, jetzt kommen wir nämlich zu den beiden Frauen Israels eine Vorladung, zwecks Klärung eines Sachverhalts. Seine Majestät persönlich sagt den beiden Hebammen, wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Die Töchter, die könnt ihr leben lassen. Das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl zum Mord. Ab sofort sollen die Hebammen, die Hüterinnen des Lebens, die Rolle des Henkers übernehmen. Aber, so lesen wir hier in Vers 17, aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Wer Gott fürchtet, der verliert die Furcht vor den Menschen. Der bekommt den Mut, bei Schweinereien nicht mitzumachen, gegen die Ungerechtigkeit aufzustehen und Unrecht zu verhindern. Das erste der 10 Gebote, das heißt, das hat der Lutz ja vorhin gesungen, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und die Erklärung von Luther heißt dazu, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Gottesfurcht, Gehorsam, das ist der erste Schritt des Glaubens. Glaube ist ein Gehorsam, der mit Gott rechnet, auch wenn es wie heller Wahnsinn aussieht. Im Fall der Hebammen, da konnte ja die Befehlsverweigerung gegenüber der staatlichen Mordpolitik Selbstmord bedeuten. Zumindest Berufsverbot. Die Hebammen, die gegen die Fristenlösung waren, die liefen Gefahr, dass sie fristlos aus dem Gesundheitswesen entlassen werden. Vielleicht in eine Brigade von der Ziegelei gesteckt werden, wenn sie überhaupt mit dem Leben davonkommen. Sicher haben die Hebammen auch irgendwelche Strafmaßnahmen befürchtet. Aber was sie noch mehr fürchten, das ist Gott. Und deshalb können sie sich an der Tötung von neugeborenen Kindern nicht beteiligen. Gäbe es in unserer Welt mehr gottesfürchtige Menschen, gottesfürchtige Frauen, gottesfürchtige Hebammen, gottesfürchtige Ärzte und gottesfürchtige Mütter und Krankenschwestern, dann würden nicht so viele ungeborene Kinder durch Abtreibung getötet. In der Bundesrepublik sind es jährlich 300.000. In der DDR sind es nach der offiziellen Zahl 90.000. Es gibt Schätzungen von 200 bis 250.000. Seit dem Krieg, in den Friedenszeiten seit 1945, da hat unser deutsches Volk 10 Millionen Kinder im Mutterleib getötet. Das sind mehr, als die Nazis Juden in den Gasöfen umgebracht haben. Und das Wahnsinnige ist, dass dieser Massenmord nicht auf Befehl eines übergeschnappten Diktators passiert, sondern von wohlstandsgierigen Frauen ausgeführt wird, die, um nur ja nicht Mutter werden zu müssen, lieber zur Mörderin werden. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Und wenn die Menschen, die von Berufswegen zur Erhaltung des Lebens da sind, sich am Geschäft der Tötung des Lebens beteiligen, zumal wenn die Opfer unschuldige Kinder sind, dann ist eines Tages überhaupt keiner mehr seines Lebens sicher. Außer der Diskussion um den Umtausch 1:1 und sowas, da ist der Hauptpunkt in der Diskussion jetzt in beiden Teilen Deutschlands, wie geht es weiter mit der Abtreibung? Und in 4 Wochen wird ja große Demo sein in Bonn, wo die Frauen aus der DDR und aus der Bundesrepublik gemeinsam demonstrieren wollen, dass das Modell der DDR übernommen wird. Und manche wollen ja, dass es überhaupt keine Vorschriften mehr gibt, sondern jeder abtreiben kann, wie er will. Leute, unser Volk geht mit einer Hypothek von 10 Millionen getöteten Kindern in die Einheit hinein. Das ist eine schwere Last, die auf unserem Volk liegt. Und wenn unser Volk das so weitermacht und noch weiter übertreibt, dann habe ich Angst, dass aus dem Einheitsprozess, den wir alle begrüßen und auf den wir so viele Hoffnung setzen, am Ende nicht viel Gutes rauskommt. Wenn unser Volk auf dieser Linie weitermacht, dann nimmt das kein gutes Ende. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Wo die Gottesfurcht aufhört, hört die Ehrfurcht vor dem Leben auf. Für die beiden Hebammen damals, da war klar, weil sie Gott fürchteten, also erstes Gebot, konnten sie keine Kinder töten, also 5. Gebot. In diesem, wie in den meisten Fällen, da sind überhaupt gar keine spitzfindigen Diskussionen nötig. Ob und unter welchen Umständen es vielleicht gerechtfertigt sein könnte, dass man ein Kind tötet. Gottes Wille ist in diesem Falle eindeutig und klar. Und der einfache Gehorsam ist der beste Weg, um mit den komplizierten Problemen unseres Lebens fertig zu werden. Die beiden einfachen Frauen, die machen das Unrecht einfach nicht mit, einfach weil sie an Gott glauben. Glaube an Gott ist eben nicht eine innere Angelegenheit der Seele. Das ist keine Privatsache, sondern das ist eine Angelegenheit mit Öffentlichkeitscharakter, mit öffentlichen, gesellschaftlichen Folgen. Glaube hat Konsequenzen. Jedenfalls hat es Glaube immer mit Taten zu tun. Und deshalb lernst du nur dann, was Glaube ist, wenn du Gott gehorchst und tust, was er sagt. Wenn du das machst, Gottes Willen gehorchst, da wirst du erleben, dass du mit manchen Menschen Schwierigkeiten kriegst. Vertraue darauf, dass Gott mit allen Schwierigkeiten, in die du deswegen reinkommst, fertig werden wird. Vertraue darauf, dass Gott dich nicht hängen lässt. Vertraue darauf, dass Gott den, der seinen Willen tut, segnet. Ich habe gesagt, Glaube hat es unter allen Umständen mit Tat zu tun. Es ist vielleicht nötig, dass du etwas ganz Bestimmtes tust. Es ist vielleicht nötig, dass du etwas ganz Bestimmtes nicht tust. Die Hebammen jedenfalls, die tun das, was der Pharao ihnen befohlen hat, nicht. Die leisten passiven Widerstand. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Es dauert natürlich nicht lange, da erhalten die beiden eine zweite Vorladung beim Pharao. Und jetzt kriegen es die beiden Frauen, nehme ich an, natürlich mit der Angst zu tun. Und da greifen sie zu einer Ausrede. Sie sagen nämlich, ehe die Hebamme zu den ägyptischen Frauen kommt, da haben die schon geboren. Vielleicht ist das manchmal vorgekommen, dass das Kind eher da war als die Hebamme. Aber sicher war das nur die Ausnahme. Fakt ist jedenfalls, der Befehl, die Jungs zu töten, ist nicht ausgeführt worden. Eine staatliche Anordnung wurde nicht befolgt. Also ist eine Bestrafung zu erwarten. Die beiden Frauen sind ins offene Messer gerannt. Ihre Freunde, die haben die vorher natürlich gewarnt, mit der Stimme der Vernunft. Und haben gesagt, das geht schief, ihr könnt doch als Einzelne sowieso nichts machen. Einem staatlichen Gesetz muss man gehorchen. Befehl ist Befehl. Und ihr als kleine Bürger, ihr könnt das doch sowieso nicht beurteilen. Die Verantwortung trägt der Staat. Und wenn ihr euch mit dem Staat anlegt, zieht ihr auf alle Fälle den Kürzeren. So ungefähr waren die Argumente der Freunde. Und die Frauen selber rechneten inzwischen mit dem Allerschlimmsten. Und dann erleben sie, was glaubende Menschen immer wieder erlebt haben. Es passiert gar nichts. Nichts von dem, was sie befürchtet haben, tritt ein. Kein Haar wird ihnen gekrümmt. Im Gegenteil, der Pharao lässt sie einfach laufen und Gott überschüttet die beiden Frauen und ihre Familie mit seinem Segen. Die Kommunisten, die sich jetzt zu verantworten haben, die bringen immer wieder so ein Argument, auf das sich auch die Kriegsverbrecher in der Nazizeit berufen haben. Die haben immer gesagt, wir haben nur einem Befehl gehorcht, wir haben ja den staatlichen Gesetzen gehorcht. Wir haben zwar gewusst, das war nicht in Ordnung, aber wir mussten eben gehorchen. Und wenn wir nicht gehorcht hätten, da hätten wir vielleicht eine Strafe gekriegt, Posten verloren, vielleicht unser Leben riskiert. Ich habe mal gelesen, es ist kein Beispiel bekannt, dass im Zweiten Weltkrieg irgendeiner wegen Befehlsverweigerung getötet worden ist. Und selbst wenn so ein Beispiel mir einer nennen könnte, wäre es ja auch nur die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Hier jedenfalls haben wir ein Beispiel, wo zwei Frauen wegen Befehlsverweigerung nicht getötet werden. Der Plan des mächtigen Pharao scheitert an zwei schwachen Frauen. Einfach deswegen, weil die beiden an Gott glauben. Da haben sie es, Herr Ramses. Als der Herr Ramses merkt, dass die Hebammen sich nicht für seine Pläne missbrauchen lassen, Da geht er zum offenen Vernichtungskampf über. Er ordnet an, alle Jungs, die geboren werden, sind in den Nil, den Krokodilen zum Fraß vorzuwerfen. Bis hierher hat der biblische Bericht 2. Mose Kapitel 1 so die allgemeine Situation beleuchtet. Und jetzt ab Kapitel 2, da wird der Scheinwerfer sozusagen scharfer eingestellt und beleuchtet jetzt einmal eine Familie. Eins von den vielen jungen Ehepaaren, die ein Kind erwarten. Wir erfahren von diesem Ehepaar fast nichts. Aber schon die Tatsache, dass die ein Kind erwarten, ist ja bedeutungsvoll. Sicher haben die sich damals die Frage gestellt, kann man das eigentlich in dieser Zeit, wo die Jungs einfach getötet werden, kann man sich das eigentlich noch leisten, ist das zu verantworten, ein Kind in die Welt zu setzen? Das ist die Frage, die sich heute auch sehr viele stellen. Und viele beantworten sie so, wie der Peter Maffay. Der hat gesagt, er redet von sich und seiner Frau Chris, wir haben eine Schwangerschaft bei Chris unterbrechen lassen, um unserem Kind diese Welt zu ersparen. Das sagt einer der bestverdienendsten Schlagersänger aus einem der reichsten Länder dieser Erde. Übrigens kann man eine Schwangerschaft gar nicht unterbrechen. Schon das Wort Unterbrechung, wie es ja auch in unserem Gesetz 1972 heißt, schon dieses Wort ist eine Lüge. Und dann befindet sich Peter Maffay noch in einem ganz großen Irrtum. Nach der Abtreibung, da hat seine Frau ein Lied geschrieben und der Peter Maffay singt dieses Lied. Und in dem Lied, da heißt es, mein Kind, ich weiß, du stehst vor mir an einem fernen Tag und fragst mich, warum habe ich dir das alles nicht erspart? Die Sache ist so, dass eines Tages Peter Maffay und jeder, der ein Kind abgetrieben hat, vor Gott steht. Und dass Gott dann fragt, warum hast du dein Kind abgetrieben? Das Elternpaar, von dem ich euch hier erzähle, das wird diese Frage nicht beantworten müssen. Die haben ihr Kind nicht getötet. Sicher haben die sich Gedanken gemacht. Was machen wir denn, wenn das ein Junge wird? Es stand ja 50-50. Wenn das nun ein Junge wird, und es wird ein Junge, der sollte laut Gesetz in den Nil den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen werden. 3 Monate lang gelingt es den Eltern, das Kind im Hause zu verstecken. Als das nicht länger geht, so ein Kind schreit ja und die Spitzel des Pharao, die könnten das hören. Als das nicht länger geht, wird beschlossen, das Kind muss aus dem Haus. Die Mutter will aber unter allen Umständen, dass das Kind leben bleibt. Sie bastelt einen kleinen Kasten aus Rohr und verklebt das Ding mit Erd, Pech und Harz, legt den Jungen rein und setzt das Ganze am Nilufer in das Schilf. Das ist so grotesk und so irre, dass jeder vernünftige Mensch natürlich sagt, so kann man doch ein Kind nicht retten. Denn, so sagt die Stimme der Vernunft, der Kasten geht aus dem Leim oder er geht unter. Wenn er nicht untergeht, wird das Kind verhungern oder verdursten. Wenn es nicht verhungert, kriegt es eine Lungenentzündung oder einen Sonnenstich. Wenn das alles nicht passiert, fressen es die Krokodile. Jedenfalls sind die Chancen, auf diese Art und Weise das Kind zu retten, gleich null. Das alles wird sich die Mutter selber auch gesagt haben. Aber diese Frau hatte nicht nur einen gesunden Menschenverstand, sondern die hatte auch ein gesundes Gottvertrauen. Vielleicht hat die Geschichte von der Arche Noah gekannt. Gegen die konnte man ja auch solche Argumente vorbringen. Wird der Kasten überhaupt schwimmen? Kriegen die alle da drinnen Luft? Die Mutter baut ihrem Kind eine kleine Arche, setzt es rein, setzt es ans Flussufer und geht nach Hause. Ab jetzt überlässt sie ihr Kind nicht seinem Schicksal, sondern seinem Schöpfer, dem lebendigen Gott. Dieses völlige Überlassen an Gott, das nennen wir Glauben. Vorhin ging es um den Glauben als Gehorsam, da musst du was tun. Und jetzt geht es um den Glauben als Vertrauen. Da musst du Gott handeln lassen. Die Mutter des Jungen hatte wirklich alles getan, was sie tun konnte. Die hat mehr getan als alle anderen Mütter zur damaligen Zeit. Aber jetzt kann sie und jetzt weiß sie auch nicht mehr weiter. Es gibt Situationen, da kannst du einfach nichts mehr tun. Du bist am Ende, du kannst nichts machen. Aber Gott kann was draus machen. Und deshalb ist es in solchen Situationen ganz wichtig, dass du Vertrauen zu Gott hast. Dann gib nie auf, gib alles in seine Hände. Und überlass Gott das Handeln. Der kennt den Weg. Der weiß die Lösung. Er hat die Macht. Deine Verlegenheiten sind seine Gelegenheiten. Gott fällt immer noch was ein. Und wenn es eine badelustige Prinzessin ist. Nämlich hat der Herr Ramses eine Tochter. Und gerade an dem Tag hat die Lust, im Nil zu baden. Und bevor die nun mit der zwitschernden Herde ihrer Freundin ins Wasser einfällt, da wird noch eine Runde Federball gespielt. Und bei dieser Gelegenheit, nein, so ein Zufall aber auch, fällt der Ball ins Schilf. Und bei dieser Gelegenheit wird das ulkige Kästchen entdeckt. Prinzesschen lässt sich die Schatulle an Land ziehen, klappt den Deckel auf und ist hin und weg. Sieht sie doch im Karton so ein kleines, putziges Kerlchen, dem aus schwarzen Augen die Tränen über die Backen kullern. Sie wird sofort von mütterlicher Liebe überwältigt und beschließt, das Bürschlein zu adoptieren. In diesem Moment schießt die Schwester von dem Kleinen aus dem Gebüsch hervor. Die hatte nämlich die ganze Zeit dort Lugi-Lugi gemacht, um zu gucken, was aus ihrem Brüderchen wird. Und die fragt jetzt die Prinzessin, ob sie ihr eine Amme besorgen soll, die das Kind stillen kann. Damit ist Prinzesschen einverstanden. Das Mädchen holt die Mutter des Kindes. Die kriegt ihren Jungen wieder. Kriegt's außerdem noch gut bezahlt. Und so wächst der Junge unter dem persönlichen Schutz der Tochter des Pharao auf. Das Kind ist gerettet. So erlebt der Glaube Wunder. Gottes Wunder, die gehen so einfach und so natürlich vor sich, dass der Unglaube sie ganz natürlich erklären kann mit Hilfe des Zufalls oder Psychologie oder so. Das ist ja mit dem Unglauben komisch. Vorher sagt er zum Glauben, das, was du erwartest, ist unmöglich. Was du machst, ist sinnlos. Und hinterher, wenn das Unmögliche eingetreten ist, wenn das angeblich Sinnlose sich als das einzig Vernünftige erwiesen hat, da will der Unglaube plötzlich von seinen vorherigen Zweifeln nichts mehr wissen. Da heißt dann auf einmal, das war doch kein Wunder. Das ging doch alles ganz natürlich zu. Natürlich, so ist das bei den Wundern Gottes. Es geht alles ganz natürlich zu. Denn Gott tut seine Wunder durch Menschen und durch Umstände und durch die natürlichen Gegebenheiten. Er selber hält sich dabei völlig im Hintergrund. Er selber tritt überhaupt nicht in Erscheinung. Wenn ihr das mal nachlest in der Bibel, 2. Mose Kapitel 2, da werdet ihr sehen, dass der Name von Gott hier überhaupt nicht vorkommt. Es spielt sich alles auf dem Vordergrund der Bühne ab und ist für jeden Zuschauer ganz vernünftig und logisch zu erklären. Das Ganze ist weiter nichts als eine einzige Reihe von Zufällen. Erst hat Prinzesschen den Einfall, Federball zu spielen, dann fällt der Ball ins Schilf, dann fällt denen das Kästchen auf und so weiter. Und nur das Auge des Glaubens erkennt hinter den Kulissen die Hand Gottes, die hier die Regie führt. Denn mit diesem Kind hat Gott noch was ganz Großes vor. Als das Kind groß wird, wird es zur Tochter des Pharao an den Hof gebracht und wird bei ihr am königlichen Hof als Prinz erzogen. Als erstes gibt sie dem Jungen einen ägyptischen Namen, nämlich den Namen Mose. Mose, das ist der Mann, der später das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei rausführen soll. Das ist der Mann, der außer Jesus Christus der bedeutendste Mann auf dieser Erde gewesen ist. Und der wie kein anderer Jesus Christus nahe steht. Denn so steht in der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 15, wenn die aufrechten Menschen, die sich den Mächten dieser Welt nicht gebeugt haben, wenn die vor Gott stehen, da werden sie ein Lied singen, nämlich das Lied des Mose und das Lied von Jesus. Und ich habe euch die Geschichte erzählt, weil ich euch wünsche, dass ihr da dann mit dabei seid. Lasst uns jetzt beten.
Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns die Möglichkeit gibst, dann dabei zu sein. Wir wollen dir Danke sagen, dass du deshalb für uns am Kreuz gestorben bist, dass du uns unsere Schuld vergibst, wenn wir nur sie zu dir bringen. Herr, und keine Schuld ist vor dir zu groß. Auch die Mütter, die ihre Kinder getötet haben, dürfen diese Schuld zu dir bringen und dürfen gerettet sein. Herr, und ich bitte für unser Volk, dass wir erkennen deinen Weg, dass wir nicht wieder ins Unglück stürzen, dass wir nicht wieder falsche Wege wählen. Wir danken dir, dass du die Wegweisung für uns bist, dass wir dein Wort dazu haben und dass du uns leiten willst. Wir rufen zu dir mit den Worten, die du deine Jünger gelehrt hast: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.